to the bushes, and now she's being stabbed. Maybe we should call the cops and try to stop the pain. But Monopoly is so much fun, I'd hate to blow the game. And I'm sure it wouldn't interest anybody outside of a small circle of friends. Riding down the highway, yes, my back is getting stiff. 13 cars have piled up, they're hanging on a cliff. Now maybe we should pull them back with our towing chain. But we gotta move and we might get sued, and it looks like it's gonna rain. And I'm sure it wouldn't interest anybody outside of a small circle of friends. Sweating in the ghetto with the colored and the poor. The rats have joined the babies who are sleeping on the floor. Now wouldn't it be a riot if they really blew their tops? But they got too much already, and besides we've got the cops. And I'm sure it wouldn't interest anybody outside of a small circle of friends. Paper using sex to make her sales. The Supreme Court was so upset they sent him off to jail. Maybe we should help the fiend and take away his fine. But we're busy reading Playboy and the Sunday New York Times, and I'm sure it wouldn't interest anybody outside of a small circle of friends. Smoking marijuana is more fun than drinking beer. But a friend of ours was captured and they gave him 30 years. Maybe we should raise our voices, ask somebody why. But demonstrations are a drag, besides we're much too high. And I'm sure it wouldn't interest anybody outside of a small circle of friends. And now she's being stabbed. Maybe we should call the cops and try to stop the pain. But Monopoly is so much fun, I'd hate to blow the game. And I'm sure it wouldn't interest anybody outside of a small circle of friends.
Hallo liebe Leute, es ist Sonntagabend. Willkommen beim anarchistischen Radio. Die erste Nummer, das war Outside a Small Circle of Friends, das ist auszubringen, von Phil Oaks, über den wir wahrscheinlich irgendwann einmal eine eigene Sendung machen werden.
Haben wir gerade entschlossen.
Genau. die heutige Sendung wird wieder mal zweigeteilt sein. Im Moment ist ja so, dass mit den aktuellen Geschehnissen man die Sendung auch füllen könnte. Wir haben aber noch den zweiten Teil des Interviews mit dem Billy, der uns über die Situation in Südafrika erzählt hat. Das heißt, damit werden wir also beginnen. Und dann im zweiten Teil?
Im zweiten Teil werden wir ein paar Updates über Solidaritätsaktionen und anderes Neues zum Thema Repression in Österreich, also Repression gegen die Tierrechtsaktivistinnen und Tierrechtsaktivisten.
Liebe Grüße übrigens.
Liebe Grüße. Ja, und fangen wir an mit dem ersten Teil, weil die Zeit ist heute knapp.
Ja, genau, das heißt, es wird auch ein bisschen weniger Musik heute geben. Ich nehme jetzt nicht an, dass alle vor 3 Wochen auch dabei waren und sich auch noch erinnern können. Also es war Besuch aus Südafrika da und der Billy hat uns eben ein bisschen was erzählt über die pogromartigen Ausschreitungen, die es also da in Südafrika gegeben hat und auch sozusagen seine Analyse, wie er das sieht. Und jetzt sozusagen, bevor wir mit dem zweiten Teil beginnen, so ein paar Fakten noch einmal kurz zur Erinnerung dazu. Also dazu muss man sagen, die Situation in Südafrika, also seit 1994 ist in Südafrika der ANC, also der African National Congress, an der Macht, der also ja vorher lang zuerst einen Guerillakrieg geführt hat und dann eben mit Massendemonstrationen etc. etc. schließlich das Apartheid-System zu Fall gebracht hat. Dazu muss man sagen, dass sie haben die ersten Wahlen, bei denen auch Schwarze zugelassen waren, gewonnen und waren sich also so sicher, dass sie die gewinnen werden, dass sie schon während des Wahlkampfs die Verträge mit der Weltbank und dem IWF und so weiter abgeschlossen haben. Und das ist deshalb wichtig, weil, also es gibt ein Papier aus den 50er Jahren, wo der ANC also praktisch die Perspektiven für die Zukunft erläutert, die berühmten 2-Phasen-Programme, wo das mit der zweiten Phase dann nie so wirklich funktioniert. Also erste Phase, Macht erlangen, ob gewaltsam oder mit demokratischen Mitteln, je nachdem, wie es halt geht. Zweite Phase, eine sozialistische Gesellschaft aufbauen. Also die erste Phase ist ja dann irgendwann gelungen und es ist also auch im Wahlkampf und auch in den Jahren davor, haben sie also gesagt, ja, und das wird eben dann alles anders und sie werden also Arbeitsplätze schaffen und sie werden freien Zugang zur Bildung ermöglichen und sie werden ein besseres Gesundheitssystem aufbauen etc. pp. Also ich glaube, ich kann sich das eh ungefähr vorstellen. Und tatsächlich ist es aber so, dass, also wie ja bekannt ist, diese Verträge, diese Kreditverträge mit Weltbank und IWF sind ja immer mit ganz massiven Auflagen verbunden. Das heißt, Rückfahren der ganzen Sozialprogramme, Privatisierung auf allen nur erdenklichen Sektoren, also auch wie zum Beispiel Strom und Wasser. Auch das Wasser. Und das hat natürlich seine Auswirkungen. Also es ist natürlich so, dass, also es gibt mittlerweile auch schwarze Reiche. Ja? Aber trotzdem ist für die Mehrzahl der Menschen in Südafrika die allgemeinen Lebensbedingungen sind nicht besser geworden. Also es hat eben in den ersten 10 Jahren, jetzt sind es dann schon bald 15 Jahre, an die fast 1 Million Entlassungen gegeben. Es sind also, wie gesagt, ganz viele Dinge privatisiert worden. Es sind jedes Jahr die Studiengebühren erhöht worden. Es sind einige öffentliche Universitäten geschlossen worden. Dafür sind also Privatunis aufgebaut worden. Also so diese, prinzipiell diese Strategien, die man eh kennt. Ja, und jetzt ist es ja vor circa einem Monat, ist das jetzt her, würde ich sagen, ist es ja in Südafrika eine Zeit lang zu ganz massiven Ausschreitungen gegen Einwanderer gekommen. Und darüber haben wir uns also auch mit dem Billy unterhalten. Und er hat, also hauptsächlich darüber haben wir uns mit ihm unterhalten. Und im ersten Teil des Interviews hat er auch erzählt, dass ein wesentlicher Punkt, ein wesentlicher Grund für diese Situation auch die ist, dass während des Apartheid-Systems nicht, oder sagen wir nicht nur, sondern um die Vorherrschaft der Weißen zu stärken, wurden sozusagen in den Townships ethnische Individualitäten kreiert und unterstützt. Und dann auch in diesen Townships durchaus auch bewaffnete Gruppen unterstützt und gefördert. Und das ist also eine Erbschaft sozusagen, ein Erbe, das völlig unaufgearbeitet ist und das in solchen Situationen dann, also wie er eben gemeint hat, eine wesentliche Rolle auch spielt. Weil er eben erzählt hat, dass es passieren eben so Dinge wie, es kommt jemand wohin und er wird dann halt gefragt, was heißt Ellbogen auf dieser und jener Sprache, was ein ganz altertümliches Wort ist, das kein Mensch mehr verwendet. Und wenn die Person das nicht sagen kann, dann gehört sie also nicht hier in diesem Bezirk sozusagen und dann wird sie verprügelt oder so. Und deshalb hat er also auch das erzählt. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit der Fortsetzung dieses Interviews.
You mentioned that you try to look for glimmers of hope or whatever. That's your approach to things. So do you see any at the moment, or do you have a pessimistic outlook on developments in South Africa?
There's things that trouble me for sure, but just to say them briefly, some level of the public discussion about this current violence has been to focus more and more attention on, okay, it proves that the president is incapable or unwilling to really govern the country, and so he should be made to resign, or there should be early election or something like this. And and so right now this is just little bits and pieces. Then there was just last week a demonstration of soldiers in the South African Defense Forces calling for the resignation of their own commander. And so you have this kind of combination of calls for the president to resign and some discontent within the military. And I don't think that if the president is forced out, this will make anything better. I think it will increase the destabilization and make it really unpleasant for a period of time. And I also think that many of the people from different African countries are coming from contexts where they were themselves soldiers in some kind of military situation. And there's some quiet rumors about people's willingness to defend themselves, I think, of course. So, yeah, if it goes in this direction, then also we have this possibility of some kind of civil war or something, which is very negative. But not to overemphasize that, because it's also, in some way, there is a level of calm right now. There's this remaining problem that thousands of people are not in their homes or living where they would like to live, and this is going to go on for some time. We have to deal with that. But other than that, there is a level of calm. And I think, but for the glimmers of hope, I think like in Cape Town, for example, this organization called the Treatment Action Campaign, which is an NGO that came out of the struggles around HIV/AIDS and is sort of a very militant direct action organization, and succeeded in putting a lot of pressure on the government and also suing internationally a drug company in order to get cheap drugs, antiretroviral drugs for AIDS. That organization has established itself as a really respectable voice within the community, I think, very broadly, and has already started branching out to address different issues. And so when the violence came to the Cape Town area, before the violence came to the Cape Town area, Treatment Action Campaign was organizing people in different sections of town to prepare for how to house people and how to feed people and how to defend people and protect people. And I think pretty broadly it's accepted that the TAC, much more than the city government or the army, was responsible for making sure that the people who were displaced were taken care of. And so right now they're in this kind of, at some level, trying to cooperate with the city, and in some level not being willing to cooperate on different, so they get into conflicts at different times, so they're not a completely independent force. But I think their popularity and their success points to an opening for that autonomous responses to this kind of crisis will definitely work, and that there's definitely room for that, that the government is ineffective to a level that it would be very possible for a group of people to self-organize and take care of these kind of
problems. This is what I wanted to ask. When you said so that the TAC did much more deal with the problem than the government did or the military did, what did the government do?
It's like nationally there's been some amount of arrests, maybe 1,500 arrests or something. It's not clear what the charges are or whether people will go to jail for this or something like that. At some point, the military was called in, and I think in the Johannesburg area, it took the military to establish peace, I guess. And that was a major decision because the military hasn't been used in neighborhoods since apartheid. And because the military was so brutal in communities, there was not much willingness to use them in this case. And the city has been in charge of establishing these, they don't want to call them refugee camps, so they call them centers of safety or something like this. So the conflicts that the TAC has with the city are based on the city can only see a way to respond to the situation that's within the general policies of immigration control that are operating normally. So they like these centers of safety because it's very centralized and
it's very easy to control.
And they can document clearly who in there is illegal and who is not. Yeah. And there's a temporary pause on deportations. But anyway, one of the fights, like the TAC refused to take down people's information about who they are and where they've mm-hmm. come from because they saw this as a way for the city to eventually deport these people at some point. And like the mayor of Cape Town in the midst of this whole thing held a press conference saying that this situation means that we don't have tight enough control on the borders of South Africa. And
okay.
Kleine Missverständnis.
Kleine Missverständnisse, genau. Kurze Zusammenfassung dessen, was also da jetzt gerade erzählt worden ist. Also es ging eben darum, ob er irgendwelche Hoffnungsschimmer sozusagen sieht in der jetzigen Situation. Und er hat also gemeint, die momentane Diskussion dreht sich hauptsächlich darum, dass der Präsident zurücktreten soll oder was er sich hat erzählt. Es gab eine Demo von Soldaten, die ihren Kommandanten absetzen wollten und so weiter und so weiter. Er meint, auch wenn der Präsident unfähig oder unwillig, was auch immer ist mit der Situation umzugehen, würde ein Rücktritt wohl kaum was zum Besseren ändern. Außerdem hat er gemeint, also viele von den Einwanderern kommen aus Kriegssituationen und waren dort also Soldaten. Und es gibt also Gerüchte, dass sie auch bereit sind zu verteidigen. Das ist natürlich etwas, was dann auch die Möglichkeit eines Bürgerkriegs eröffnet. Aber er hat gemeint, im Moment ist durchaus eine gewisse Beruhigung eingetreten, was also nicht heißt, dass das entschärft ist, aber es ist eine gewisse Beruhigung eingetreten. Und er hat gemeint, von wegen Positives und Hoffnungsschimmer. Es gibt also durchaus auch Positives zu berichten. Zum Beispiel, also es gibt die Treatment Action Campaign, TAC, die ist aus dem Kampf gegen HIV AIDS entstanden, die also, das ist eine militante Gruppe, die sich der direkten Aktion bedient, die aber auch internationale Kampagnen geführt hat gegen die Pharmakonzerne, also um billigere Medikamente zu bekommen. Und die TLC ist eine anerkannte Stimme mit ziemlich breiter Wirkung. Und die haben, als noch bevor sozusagen in Kapstadt es derartige Gewaltausbrüche gegeben hat, begonnen zu organisieren, dass eben Leute beschützt werden einfach. Also das versucht wird, die Immigranten unterzubringen, zu verköstigen und auch zu verteidigen. Und das hat also ganz massiv in Kapstadt die Situation entschärft. Ansonsten, also die staatliche Umgehensweise war eben in ganz Südafrika 1500 Verhaftungen. In Johannesburg wurde sogar das Militär eingesetzt, was also auch eine Art Tabubruch war, was man sich, weil das natürlich auch eine entsprechende Tradition hat. Und er hat dann eben auch erzählt, dass diese Treatment Action Campaign ja auch immer so abwägt, praktisch, wie weit sie jetzt mit den öffentlichen Stellen zusammenarbeitet. Denn also es gibt so, er hat gemeint, die Regierung nennt diese Einrichtungen nicht Flüchtlingslager, sondern Centers of Safety, also Sicherheitszentren, wo sie also die Leute dann untergebracht haben. Und das ist natürlich sehr angenehm, weil da sind sie alle drin, da kann man die Daten aufnehmen und so weiter. Und der TSC hat eben zum Beispiel sich geweigert, Personendaten oder Ähnliches aufzunehmen, weil sie gesagt haben, auch wenn es im Moment einen Deportationsstopp gibt, ist das ja nur ein vorübergehender und diese Daten werden einfach dann verwendet werden in Hinkunft, um eben festzustellen, wer legal, wer illegal ist, wer abgeschoben wird und so weiter. Die Reaktion des Bürgermeisters von Kapstadt darauf war einfach, wir brauchen bessere Grenzkontrollen.
So we need to accelerate.
It reminds me very much on the reactions in Europe. You know, whenever there is a problem, then they think, then the next Congress meeting or whatever says we have to build higher walls, or we have to put more military police on the borders, or you know, only things like that.
Well, it's like the situation in Italy that. Recently, there's been an upsurge in racist violence, and there's also been pogrom-like attacks against Roma in Naples and elsewhere in Italy. And basically, you know, some commentators have said, you know, there might be a relation between this and the recent growth in support for the right. And, you know, right-wing politicians replied, no, this is actually all because of the left. Because if we had tight borders, then people wouldn't need to do these kinds of things, which we criticize anyway. So, unfortunately, it's...
This is also what I meant before when I said, what did the government do? Also, what was their comments? You know, how did they put it? How did they explain it? How did they think? What's the reason for it? Because if... The daily problems of people are part of the reasons of it, then it's also their problem. You know, so how did they deal with that?
The politicians and the police have gone to great lengths to, there's some quote like, let's not glorify this violence with the glorious label of xenophobia. It's not... We want to call it criminality, and not that it's targeting foreigners. So just be very careful about saying that it's targeting foreigners.
But it is targeting foreigners.
Yeah, I think there's no dispute about that. But it's to keep it within this discussion of law and order. Yeah. And so it's a breach of law and order. And because it's the ANC, then there's been some, you know, the kind of cliche condemnation of the attacks is to say, we can't attack these people because the ANC was in exile in many countries throughout Africa. And so we relied on them for the struggle against apartheid. And
they
so we
helped
can't
us and yeah, they and we, feed us and they...
And we can't attack them now. And it's, of course, true, but it also doesn't... actually, in some way, it doesn't say anything at all. And the level of government commentary that acknowledges that there's a basic lack of what in South Africa keeps being called service delivery, in terms of necessary housing and electricity and water, says, yeah, but you should express your discontent with that through the proper channels,
yeah,
you know? And
we're a democratic state. You have all possibilities to do that.
Yeah, so, and that's, I think, again, where there is some room to say that maybe something more hopeful comes out of this time period, which is that there are some organizations who are increasingly unwilling to go through the proper channels to address these concerns. But in the Cape Town area, there's a group called the Western Cape Anti-Eviction Campaign, and they are occupying government housing and, according to the government, illegally occupying this housing. But it's people who have been without homes for a long time and are on the waiting list for housing, and they just are seizing the housing. And in other ways, just trying to force this issue of, no, it's actually not the proper channels you've established to distribute housing are just unacceptable, and we don't care, to try and be an anti-capitalist and unaligned organization to just say, no, but we just need housing. And in the Soweto area, there's a group called the Soweto Electricity Crisis Committee, I think it's called, and they there, when people's electricity is being shut off, they're turning it back on illegally. They have a group of people who are training themselves in how to
do
give
it,
people
how to,
electricity,
yeah.
And also now the government is privatizing water increasingly, and so people are losing access to water. And this same group is reestablishing their water connection, and this kind of thing. And I think all of those groups are people who, the leadership at least, is people who came out of the movement against apartheid and are not content with the current structure of government. And so I think those organizations remain very strong voices for non-racial, non-ethnic organization, and also broadly socialist.
Ja, also bei dem, als er vorhin erzählt hat von der Pressekonferenz, wo der Bürgermeister von Kapstadt, dem also nichts anderes eingefallen ist, als gemeint hat, es gibt einfach zu wenig Kontrollen an Südafrikas Grenzen, haben wir festgestellt, dass uns das sehr an die Situation hier erinnert, wo also auch immer, wenn es irgendein Problem gibt, einfach nach höheren Mauern gerufen wird. Und auch, als es also in Italien nach pogromähnlichen Ausschreitungen gegen Roma eine Diskussion gab, ob das also auch mit der wachsenden Unterstützung für die Rechte zusammenhängt, und die Rechte dann eben gesagt hat, nein, im Gegenteil, ja, das liegt an der Linken, denn ginge es nach uns, käme es ja gar nicht zu dieser Situation. Er erzählt, dass also die Regierung immer sehr versucht hat, also sowohl die Politiker als auch die Polizei und das Militär, sie haben sozusagen gesagt, glorifiziert diese, erhöht diese Gewalt nicht mit der, mit dem Label Fremdenfeindlichkeit. Wir wollen es Kriminalität nennen. Nein, es ist ein Sicherheitsproblem. Das ist natürlich praktisch, weil dann muss man keine Konsequenzen ziehen und kann das also im normalen, üblichen Law and Order, in der üblichen Law and Order Predigt sozusagen abhandeln und der üblichen Law and Order Diskussion abhandeln. Und seit Jahr vorsichtig zu sagen, das Ziel sind Ausländer, obwohl das natürlich der Fall ist. Der ANC hat auch gemeint, eben Leute, die haben uns ja damals auch geholfen. Wenn sie jetzt zu uns kommen, dann dürfen wir sie jetzt nicht angreifen. Manchmal, eher selten, aber doch manchmal wird in den offiziellen Stellungnahmen auch das Versorgungsproblem angesprochen, weil einfach ganz viele Leute eben, also keine Wohnung haben, kein Wasser, keinen Strom. Also muss man zum Beispiel sagen, es gab in der letzten Phase der Apartheid zum Beispiel ganz, ganz viele Hausbesetzungen und die sofort mit der Machtübernahme des ANC dann eingeräumt worden sind. Die Leute haben am Schluss keinen Strom mehr gezahlt als Boykott. Die ANC hat das alles nachgefordert, das konnten die Leute natürlich nicht zahlen, dann ist ihnen der Strom abgedreht worden. Mittlerweile ist das alles privatisiert, wesentlich teurer geworden, die meisten können sich's nicht leisten und so weiter. Aber wie gesagt, wenn das angesprochen wird, dann heißt es immer auch immer, aber bitte, es gibt doch sozusagen geregelte Kanäle, in denen man also seine Anliegen vortragen kann. Mehr und mehr Gruppen und Organisationen haben aber keine Geduld mehr mit diesen geregelten und ordentlichen Wegen. Also es gibt zum Beispiel in Kapstadt die Entire Eviction Campaign, wo also Leute, die ewig lang schon auf einer Warteliste für ein Haus oder eine Wohnung stehen, angefangen haben, Wohnungen zu besetzen. Es gibt in der im Soweto Area das Soweto Electricity Crisis Committee, Leute, die einfach den Strom- und Wasseranschluss wiederherstellen, wenn er abgedreht worden ist. Und auch das sind Leute, die aus dem Kampf gegen die Apartheid hervorgegangen sind. Nur die sind halt mit der derzeitigen Situation sehr unzufrieden. Und das ist durchaus auch eine starke Stimme für eine Gesellschaft, die weder rassisch noch ethnisch noch sonst irgendwie unterteilt ist und das auf einer antikapitalistischen Grundlage.
So I guess you've been politically active before you went to South Africa within the anarchist scene, and we've been speaking. I think there's quite a few similarities that were quite obvious. I mean, there's differences as well, but between what is happening in South Africa and what happens also here and in rest of the world. Are there any lessons that you, in the time you've been in South Africa, you have learned, or that it could be of interest for people who are politically active on the radical left, even in Europe or elsewhere?
So like we were talking about, there's no easily identifiable, real strong anarchist presence in South Africa, but the ANC was definitely a Soviet-trained Leninist organization, and they had all these problems. But at the same time, the typical Leninist guerrilla war just failed and was not what could have possibly succeeded in South Africa. And so by the mid-80s, even the ANC was, their official slogan was to make the townships ungovernable and to advocate broadly for self-organization and insurrectional uprising. And I think that that legacy, I think maybe the South Africans succeeded at making that slogan tangible to an amazing degree, both in terms of resisting infiltration, having mass demonstrations, urban fighting with the police and with the military, and also establishing organizations at the neighborhood level, at the workplace level, and amongst students, at massive rent strikes, all this kind of thing, to actually actualize an ungovernable community. And I think that the sort of good news now is that a lot of that tradition is carried on. There is still a great level of distrust of the government in some way, even though there's also some, yeah, they get 80% of the votes every election or something, but there's still some widespread discomfort with the government, and still some memory within the townships and everyday people that they can organize amongst themselves and meet their own needs. And I think that what we need help within South Africa and linking up, or sort of the question that South Africa is raising for the world then right now is how to focus on its ethics of being ungovernable on meeting people's needs at the same time, not just being able to fight or rebel, but also to provide housing and to provide water and electricity and all these basic needs. If people organized in this way are able to start to meet those needs in a real tangible way, then we will avoid the real negative implications of the current violence.
Good luck and keep us informed.
Okay.
Thank you. Ja, da ging es jetzt also noch darum, ob er sozusagen irgendwelche Lehren aus seiner Zeit in Südafrika bis jetzt ziehen kann oder was also ihm da besonders aufgefallen ist, was vielleicht auch für Leute in anderen Weltgegenden, die politisch aktiv sind, interessant ist. Und er hat dann erzählt, dass also der ANC zwar an sich eine von Moskau unterstützte und trainierte leninistische Organisation war, die auch versucht hat, eben einen Guerillakrieg zu führen, aber das hat nicht funktioniert und deshalb haben sie also ab Mitte der 80er Jahre eine neue Strategie eingeschlagen, die auf zwei Schienen praktisch gelaufen ist. Der eine Teil war die Unregierbarkeit, Massendemonstrationen, Aufstände, Kämpfe mit der Polizei, mit dem Militär und so weiter, und der andere Teil war aber sozusagen ein Netz von Organisationen in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, auf der Uni und so weiter und so weiter. Wo die Leute sich eben auch versorgen konnten, sich unterstützen konnten. Und er hat gemeint, das Gute ist jetzt eben, daran gibt's auch noch Erinnerungen. Und er hat eben auch gemeint, und das ist eben auch der wesentliche Teil, und er glaubt, dass wenn man es also schafft, den Kampf eben durch die Selbstorganisation zu ergänzen, die auch fähig ist, die Alltagsbedürfnisse abzudecken, eben wie Wohnen, Wasser, Elektrizität und all diese Dinge, dann ist da also auch Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
Uti ayanele Sengeni gutandolwa Uti alwanele Gini gukobolwa Uti awanele Indonina, Indonina Yuse wabanta wabuye Indonina, Indonina Yuse wezingane zambuye Wati awanele Kangni gintli zioya Uti ayanele Kangni gutando tando lwa Uti alwanele Gignige nga gupu kobo kobo lwa
Nalo alwanele
Indoni na, indoni na ise wabantu waba Oe, indoni na ise wezi ngane zami
Ja, jetzt fangen wir dann geschwind an mit dem zweiten Teil. Und fangen wir an mit einer Chronologie der Geschehnisse der letzten Woche im, sagen wir so, Solidaritätsbereich oder so. Das ist nur ein Teil natürlich, die gemeldet wird und so weiter. Aber von dem sieht Mensch, dass die Solidarität mit den Leuten, die jetzt in der Josefstadt eingesperrt sind, eigentlich überall weltweit zu sehen ist. Und ja, eben ein paar Aktionen. Also am 1. Juli 2008, also letzte Woche am Montag, glaube ich, gab es in Wien die Aktion Lieber nackt als verknackt der nudistischen Offensive Wien mit Anlass die Angelobung der neuen Innenministerin Fekta. Und ich lese einfach kurz einen kurzen Text von denen. Was uns am Arsch geht, können Sie heute gerne lesen. Weg mit dem Paragraph 278. Und dann haben sie natürlich wirklich auf dem Popsch alle eine Buchstabe gehabt und die haben zusammengeschrieben, weg mit dem Paragraph 278. Ja? Also die Bilder sind online zu sehen. Im Text. Also am Dienstag, 1.7. um 16 Uhr hat die nudistische Offensive Wien ihre erste Aktion anlässlich der Angelobung von Frau Fechter zur neuen Innenministerin durchgeführt. Weiters versuchte die NOW, der Innenministerin Fechter, eine Petition zu überreichen, in der sie die sofortige Freilassung der inhaftierten Tierrechtsaktivistinnen und die Abschaffung der Paragraph 278 fordern. Die NOW protestiert weiters gegen die bereits bekannt und im Vorfeld formulierten homophoben und rassistischen Äußerungen von Frau Fechter. Und dann, also zum Beispiel auf Indymedia sind zu lesen da ein Flugblatt dazu und auch eine Petition, die geschrieben worden ist. Ich glaube, wir haben jetzt leider zu wenig Zeit, um das alles zu lesen, aber das ist durchaus interessant und wenn ihr die Chance habt, könnt ihr das lesen online. Also am 2. Juli hat es eine Plakataktion in Amsterdam gegeben. Dort wurde der Innenstadt mit Plakate, also Solidaritätsposter für die kriminalisierten Gefangene aus Österreich, einfach plakatiert, also geklebt. Ja. Und die haben das auch angekündigt hier und haben gesagt, für die Zerstörung alle Knäste, Freiheit für alle, all cops are targets. Dann, am 2. Juli gab es eine Transpi-Aktion auf der A23 Verteilerkreis in der Nähe von Wien. Es wurde ein großer Transpi mit dem Text, also in Wien, ein großer Transpi mit dem Text Freiheit für die Tierrechtlerinnen eben auf der Autobahn gehängt. Dann am 2. Juli, oder eigentlich die ganze Woche, gab es Solidaritätsdemos vor der österreichischen Botschaft in Tel Aviv. Also ja, eben am 2. Juni, am 2. Juli gab es 20 Leute, ich lese kurz, 20 Animal Rights and Human Rights Activists demonstrated in front of the Austrian Embassy in Ramat Gan, a city near Tel Aviv. This demonstration was the third the embassy faced within 1 week and was carried out on the International Day for Solidarity with 10 animal rights activists arrested in Austria. Ja, und dann gab es in Berlin auch am 2. Juli eine Solidemo gegen die Repression in Österreich. Und in der Demo in Berlin gab es ca. 50 Demonstrantinnen und das war eine ziemlich interessante Demo. Auch hier ist alles zu lesen dann online. Und dann in Hamburg gab es auch am selben Tag eine Solidemo für die Gefangene. Ja, dann gab es in Linz eine Kundgebung für die Tierrechtsaktivistinnen und gegen Paragraph 278a. Und hier wurden um die 100 Personen waren dabei. Ich lese kurz jetzt einfach den Text aus Linz. An die 100 Personen, begleitet von einem verhältnismäßig großes Aufgebot der Polizei, spazierten am 2. Juli über die Linzer Landstraße, um für die Freilassung der 10 inhaftierten Tierrechtsaktivistinnen und gegen die Kriminalisierung von politischem Engagement nach § 278a zu demonstrieren. Mit vielen transparenten Schildern in weißen Overalls an einer geketteten Aktivistinnen, die die inhaftierten politischen Gefangenen repräsentierten, und einem hervorragenden Band machte die Veranstaltung bunt und laut auf ihre Anliegen aufmerksam. Ja, und das, dort wurde eben auf, im Zentrum von Linz, aber auch zum Beispiel vor der Kleiderbauer-Filiale, wurde auf die Rolle dieses Unternehmens im Pelzgeschäft hingewiesen. Dort natürlich schreitete die Polizei an, riegelte mit einem Spalier aus Uniformierten und einem Einsatzwagen das Geschäft ab und so weiter. Das kennen wir alle. Trotzdem war die Stimmung friedvoll und positiv und es könnten viele Passantinnen auf die Thematik aufmerksam gemacht werden. Dann in Rom gab es eine Solidaritätsdemo wieder am 2. Juli vor der österreichischen Botschaft. In Stockholm gab es eine Kundgebung vor der österreichischen Botschaft. Wir haben eine kleine Nachricht hier von den Leuten. Heute am 2.7.2008 fand erneut für die österreichische Botschaft in Stockholm erneut eine Solidaritätskundgebung für die Untersuchungshaft, für die in Untersuchungshaft sitzenden österreichischen Tierbefreiungs- und Tierrechtsaktivistinnen statt. Mit Transparenten und Flyern wurde auf die Situation aufmerksam gemacht und die sofortige Freilassung der Aktivistinnen gefordert. Für die Freiheit, Solidarität ist eine Waffe. Und es wurde am 2. Juli in Indien eine Soli-Kundgebung vor der österreichischen Botschaft gemacht. Auch dort sind ein paar sehr nette Fotos zu sehen, online, zum Beispiel auf der Antirep 2008-Webseite. Dann am 3. Juli gab es in Mailand eine Solidaritätsdemo vom österreichischen Konsulat. Und in Wien gab es am 3. Juli auch eine Solidaritätsdemo in der Innenstadt. Ja, und also jeden Tag gibt es was, hoffentlich wird es immer noch geben und wir werden versuchen, auch regelmäßig hier darüber zu berichten.
Wobei wir natürlich alle hoffen, dass,
Es keinen Anlass mehr gibt.
Ganz
aber,
genau.
Ja, okay. Aber trotzdem werden wir demonstrieren.
Ja, natürlich.
Weil das ist eine Frechheit und das gehört eben thematisiert, ja. Ja, und vielleicht ist zu erwähnen, also wir haben zum Hören bekommen, dass mindestens ein paar von den Leuten, die jetzt in der Josefstadt sitzen, können auch diese Sendung hören. Und deshalb, ja, bitte, wenn es auch Botschaften gibt für den Leute und ihr nicht schreiben wollt, vielleicht ist es möglich, auch über Radio in der nächsten Woche das auch zu geben. Ja. Aber wie gesagt, hoffentlich ist es nicht mehr nötig. Ja, und
naja, nachdem letzte Woche an dieser Stelle ja festgestellt worden ist, dass das eine eigenartige Form der Kommunikation ist, wenn man zwar hinreden kann, aber ihr nicht antworten könnt, weil das halt nur hineingeht durch die Gefängnismauern, aber nicht umgekehrt, um das sozusagen ein bisschen auszugleichen, haben wir noch zwei Briefe mitgebracht heute.
Also es gibt zwei Briefe, die neulich geschrieben worden sind. Der erste ist von Jan aus dem Gefängnis Anfang Juli 2008. Ich fange an, jetzt einen Brief zu lesen. Ich bin mittlerweile schon über einen Monat in Haft, wobei als einziger Grund hierfür mein politisches Engagement herangezogen wird. Die Ähnlichkeit zur Repression gegenüber der Anti-G8-Bewegung 2007 ist unübersehbar. Umso mehr freut es mich, dass auch heuer tausende Menschen auf vielfältige Art und Weise gegen den anstehenden G8-Gipfel in Hokkaido protestieren. Ihnen allen möchte ich auf diesem Weg solidarische Grüße senden, vor allem denen, die erneut zu Opfern von Repression werden und bereits geworden sind. Ich freue mich sehr über die stattfindenden Solidaritätsaktionen, insbesondere über die große Antirepressionsdemo vom 21.06. inklusive der Kletteraktion auf der Maria-Hilfe-Straße. Zumal in diesem Zusammenhang auch staatlicher Rassismus am Markus-Umofuma-Denkmal thematisiert und auf unterschiedliche Formen staatlicher Repression eingegangen wurde. Auch über die Solidaritätskundgebung im Zuge der Anti-Escada-Proteste in Münster vom 4.06. freue ich mich. Ich bekomme von sehr vielen Menschen Post, auch wenn die Briefe leider meist recht lange, bis zu 4 Wochen, brauchen, bis sie tatsächlich bei mir ankommen. Irgendwer liest da wohl noch mit. Ganz liebe Grüße an das T-Rex Festival im Bremgarten, von dem ich ein sehr cooles Foto als Postkarte zugeschickt bekommen habe, sowie an alle Unterstützer und Unterstützerinnen, die nicht locker lassen und alles tun, um uns wieder daraus zu kriegen. Ein ganz großes Dankeschön auch an die Menschen, die sich um unsere Hunde und Ratten kümmern. Außerdem grüße ich die restlichen Gefangenen, politische Aktivistinnen, mit denen ich ja leider keinen direkten Kontakt haben kann. Ich denke viel an euch, gemeinsam schaffen wir das. Until every cage and every prison is empty. Jan.
Jan, es gibt auch einen offenen Brief von der Sabine, auch von Ende Juni. Hallo ihr Lieben. Auf diesem Weg ein kleines Lebenszeichen von mir und erstmal ein riesengroßes Danke für eure wundervolle Unterstützung. Es ist schön zu wissen, dass viele Menschen an mich denken und gibt mir sehr viel Kraft hier. Isoliert und weggesperrt zu sein von meinem sozialen Umfeld, meinen Freundinnen und meiner Familie, getrennt von meinen Hunden, die jeden Tag vergeblich auf mich warten, ist ein fürchterliches Gefühl. Aber ich versuche stets positiv zu denken und es beruhigt mich ungemein zu wissen, dass es meinen Tieren gut geht. Ein besonderer Dank an die lieben Leute, die sich um Amigo, Lea und die Ratten kümmern, finanziell und emotional für sie sorgen und alles tun, damit sie sich in der schwierigen Situation trotzdem wohlfühlen. Danke an die vielen aufmunternden Briefe, Postkarten und Fotos und ich freue mich jedes Mal, wenn ich euch draußen vom Gefängnis demonstrieren höre. Ihr seid super und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Kraft und Durchhaltevermögen. Ich denke an euch. Bis bald, Sabine. Ja, wir denken auch an euch.
Wir haben jetzt einen Text, das ist vielleicht ein bisschen zu lang, um es jetzt zu lesen. Aber vielleicht weisen wir einfach daran hin. Es ist eine neue Aussendung von der Antirepressionsgruppe und so wie die andere. Und so wie auch zum Beispiel Spendenkontoinformationen, ja, findet Mensch das alles auf der Webseite. Ich wiederhole hier, es ist http://antirep2008.lnxnt.org. Oder ihr sucht es einfach in eine Suchmaschine mit Antirep 2008 und ihr findet das auch. Und ja, diese neue Aussendung heißt Solidarität statt Paranoia. Wir sind immer noch alle 278a. Hat auch, glaube ich, interessante Informationen für die Leute, die draußen sind. Ja. Erstens, weil sie erklären ein paar Sachen, die natürlich von den normalen Medien nicht sehr klar und deutlich gesagt werden, also dass eben diese sogenannte Beweise oder konkrete Tatvorwürfe eigentlich so nebelig sind und so unkonkret, dass es wirklich, es ist ein Wahnsinn, aber trotzdem, einfach weil die Polizei sagt, oh, es gibt konkrete Vorwürfe, das wird einfach weitergegeben in den Medien und die Leute denken sogar, dass das stimmt. Also hier gibt es dann auch klare Beispiele, warum das eben nicht stimmt. Und ja, also eine Weisung vielleicht an den Leuten draußen. Also ich lese jetzt kurz diese Teil. Wir rechnen weiters damit, dass bald Vorladungen zur Polizei und oder Staatsanwaltschaft ins Haus flattern werden, da die Exekutive, dass sie nun mal von den Leuten in Untersuchungshaft keine Auskünfte erhält, sich anderweitig Informationen zur Untermauerung ihren Fantasien zur kriminellen Organisation erhofft. Meldet euch in diesem Fall bei der Rechtshilfe. Aussageverweigerung ist nicht nur ein fundamentales Grundrecht, sondern ein politisches Mittel zum Schutz unserer Strukturen und Arbeit. Informiert euch darüber und macht davon Gebrauch. Was auch interessant ist und hier im Text thematisiert wird, ist die Ähnlichkeit zwischen hier diese Sache mit dem Paragraph 278a und was in Deutschland passiert mit dem Paragraph 129, die verwendet wird, um Leute zu kriminalisieren.
Und vor allem verwendet wird, um Szenen zu durchleuchten.
Szenen zu durchleuchten,
Wie bekannt ist es ja so, nach den, es kommt in etwa 1% der Fälle zu Verurteilungen, wenn nach 129 angeklagt worden ist. Aber während der Untersuchung sozusagen kann man ganz wunderbar, weil man ja alle Möglichkeiten für Überwachung und hat, kann man also ganz wunderbar Szenen sozusagen aufschlüsseln. Ne?
Und mir fällt jetzt ein, ich habe ganz zufällig vor ein paar Tagen ein Buch gelesen, wo Ausschnitte aus Texten von Anarchistinnen von 1870 in Italien enthalten war, und dort gab es Empörung über die Tatsache, dass die Polizei ein neues Gesetz verwendet hat, eben um Anarchistinnen zu kriminalisieren, wobei dieses Gesetz eigentlich mit dem Zweck, die Mafia zu bekämpfen, erlassen worden ist. Und das war in 1870. Und ich meine, diese beschissenen Tricks, ja, sie ändern sich einfach nicht. Das ist, es ist ein Wahnsinn. Ja, und eben der Text hier endet mit: alle raus aus dem Häfen, und zwar sofort. Aussageverweigerung ist eine Waffe. Wir sind alle Paragraph 278a. Ja, wir haben ein paar, in den letzten paar Sendungen haben wir auch ein paar Ausschnitte zum Thema Aussageverweigerung und so erwähnt, aber vielleicht ist es wichtig, die Leute, die Möglichkeit haben, sollten sich auch Zeit nehmen, es online zu suchen.
Schadet auch nichts, wenn man diese Dinge ein paar Mal liest und sich immer wieder sozusagen vorsagt oder so, ja, um wirklich, ja.
Ja, weil wir sehen, also es ist zum Beispiel sehr, sehr, also hoffentlich, also es schaut so aus, als ob die Leute, die jetzt in die Josefstadt sind, sich mit dem Thema auch irgendwie so schon, genau. Und hoffentlich hat sie auch ein bisschen geholfen, ja. Weil wenn wir politisch aktiv sind, kann uns alle passieren, dass die Polizei und die Staatsanwaltschaft sich irgendetwas erfindet. Und je mehr wir vorbereitet sind und wissen irgendwie, was die Polizei doch nicht machen darf, desto stärker sind wir auch, ja. Ja, und ich glaube, das ist für heute leider alles.
Das war's wieder für heute. Noch einmal ganz liebe Grüße, lieber Leo, liebe Sabine, lieber Jan. Natürlich auch alle anderen, aber von euch wissen wir, dass ihr uns wahrscheinlich hört. Deswegen, also das soll jetzt nicht heißen, die anderen nicht. Also wir denken an euch alle und wünschen euch ganz, ganz viel Kraft. Und ihr seid nicht vergessen.
Und das war's für heute mit Anarchistischem Radio. Wieder nächste Woche, nächste
Sonntag
Zeit.
Sonntag 20 Uhr.
Um 20 Uhr. Und es gibt eine Webseite. Was ist die Webseite jetzt? www.anarchieradio unsere.
Achso, oh ja, Jesus, na.
Ich habe es hier.
Ja.
www.a-radio.net. Und jetzt alle Sendungen seit Anfang 2008 sind online und können jederzeit heruntergeladen werden oder im Streaming gehört werden. Es gibt auch ältere Sendungen. Und ja, jetzt gibt es echt keine Ausrede mehr.
Also man ist nicht mehr an Sonntagabend 20 Uhr gebunden.
Also bis bald und viel Kraft. Wie gesagt, ciao.
Ciao.